HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Das sogenannte Haus der Ghettokämpfer im Norden Israels wurde 1949 als erstes Holocaust-Museum von ehemaligen Widerstandskämpfern und Partisanen gegründet. Im vergangenen Jahr im April, am israelischen Gedenktag für die Shoah, schrieb das Haus in Galiläa erneut Geschichte. Bei der Zeremonie waren es diesmal keine Überlebenden, die zum Gedenken an die 6 Millionen jüdischen Opfer 6 Leuchter anzündeten. Man wollte sie wegen der Corona-Pandemie nicht gefährden. Das Feuer zu Ehren der Judenretter entzündete dafür zum ersten Mal eine Araberin, Hadil Mazel. Die 33-jährige Beduinin wuchs mit Shoah-Überlebenden als Nachbarn auf und lebt mit ihrer Familie in einem Kibbutz. Bei der Online-Zeremonie sagte sie:
Die Hingabe der Gerechten unter den Völkern bei der Rettung von Verfolgten in Lebensgefahr bewegt mich sehr. Die Retter zeigten dabei Empathie und viel Mut. Als Pflegerin im Krankenhaus muss auch ich großzügig und empathisch sein. Aber ich musste mich nie in Lebensgefahr begeben. In diesem Jahr war das anders, denn ich behandelte Corona-Infizierte und wurde selbst angesteckt. Zum Glück wurde ich sofort behandelt und bin wieder gesund. Es ist für mich eine Ehre, an die Familie Matzkiewicz zu erinnern, die das Mädchen Laila und 5 ihrer Familienangehörigen retten konnte. Ich wünsche Laila, die hier im Kibbutz lebt, ein langes Leben und Gesundheit.
In der staatlichen und bei weitem größten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem entzünden bei der offiziellen Gedenkveranstaltung ausschließlich Shoah-Überlebende die 6 Fackeln für die Opfer. Aber auch in Jerusalem hat man sich in den vergangenen Jahren den arabischen Israelis gegenüber geöffnet. Im Jahr 2000 wurde eine arabische Abteilung für Lehrerseminare gegründet. 2008 weihte der damalige Kulturminister Raleb Machatla, der erste muslimische Minister, eine Webseite auf Arabisch ein. Seit 2015 organisiert Yad Vashem Projekte mit arabischen Schülern. Murat Awadla ist Koordinator für das arabische Programm in Yad Vashems Schule für Holocaust-Studien. Er beobachtet in der arabisch-israelischen Bevölkerung ein wachsendes Interesse an der Shoah.
Wir erreichen immer mehr Schulen und Bildungsvereine. Bisher wissen die arabischen Israelis sehr wenig über die Shoah. Um diese Lücke zu füllen, haben wir Bücher auf Arabisch. Wir haben Workshops, Vorträge und Zeugenaussagen von Überlebenden ins Arabische übersetzt. Wir helfen auch bei Schulreisen in die Konzentrationslager in Polen. Wenn arabische Schüler zu uns kommen, bekommen sie eine Führung auf Arabisch. Wir haben einen speziellen Kurs für Guides mit Arabisch als Muttersprache gestartet.
2019 kamen mehr als 2000 arabische Schüler nach Yad Vashem, 3-mal so viele wie im Jahr zuvor. Allerdings sind das nur rund 2% der israelischen Schüler, die in diesem Jahr die Gedenkstätte besuchten. Insgesamt liegt der Anteil der arabisch-israelischen Schüler bei 24%. Awadla hat also noch viel Luft nach oben. Yad Vashem ist mehr als eine Holocaust-Gedenkstätte. Neben dem Museum gehören noch eine Forschungseinrichtung dazu und eine einzigartige internationale Schule. In Yad Vashem werden auch Staatsgäste offiziell empfangen. 1994 kam es dabei zu einem internationalen Eklat. Alle Gäste besuchen in der Regel die Gedenkhalle, unter deren Boden einst die Asche ermordeter Juden aus den Konzentrationslagern verstreut wurde. Deswegen bedecken die Besucher aus Respekt ihren Kopf mit einer Kippa. Das aber lehnte der ägyptische Außenminister Amr Moussa strikt ab. Schließlich besuchte er nur die Gedenkstätte für die ermordeten Kinder in Yad Vashem, ohne Kippa. Erst viele Jahre später erklärte Moussa dem israelisch-arabischen Journalisten Nasir Machali sein Verhalten.
Er wollte keine Kippa tragen, um bei den ungebildeten Massen in Ägypten nicht den Eindruck zu erwecken, er sei jüdisch geworden. Er dachte an die Fotos in den Zeitungen der ägyptischen Opposition, die ihn als den neuen Juden darstellen würden. Er hatte damals nicht verstanden, dass dieser Ort für Juden heilig ist. Ich erklärte ihm, dass ein Jude oder ein Christ die Schuhe ablegen würde, bevor er eine Moschee betritt. Genauso hätte er durch die Kippa den Gastgebern Respekt gezollt. Er sagte, ich sei der erste Araber, der ihm das so erklärt hat.
Von ähnlichen Erfahrungen mit arabischen Besuchern in Yad Vashem erzählt Isfahan Bahalul. Als Doktorandin koordinierte sie die Zusammenarbeit in Yad Vashem mit arabischen Schulen.
Ein Schulleiter fragte mich, ob man in der Gedenkstätte eine Kippa tragen müsse, wie er aus Medienberichten erfahren hatte. Ich habe ihn nicht gefragt, ob er ein Problem damit habe. Aber es war klar, dass er nicht wusste, welche Bedeutung ein Besuch in Yad Vashem hat. Aber das Museum an sich hat Interesse an arabischen Schülern und hatte mich deshalb angestellt.
Isfahan Bahalul gehört zu den ersten arabischen Israelis, die sich für die Shoah interessierten. Das liegt vielleicht daran, dass sie in der Hafenstadt Akko im Norden Israels eine jüdische Schule besuchte.
Als ich am Holocaust-Tag nach Hause kam, sah ich im Fernsehen Dokumentarfilme. Diese Geschichte faszinierte mich und so kam ich mit dem Thema in Berührung. Ich wollte an den Gedenkveranstaltungen in der Schule teilnehmen und die Namen der Ermordeten vorlesen, las darüber und besuchte das Museum der Ghettokämpfer und Yad Vashem.
Später absolvierte die Muslima eine Ausbildung als Museumsführerin im Haus der Ghettokämpfer. Zurzeit schreibt Isfahan Bahalul ihre Dissertation über arabisch-israelische Medien und die Shoah. Ihre Familie war von der palästinensischen Katastrophe 1948 nicht betroffen. Ihr Vater war ein Fußballmoderator. Seine hebräischen Sprüche sind legendär. Bis 2018 war er Parlamentarier der zionistischen Arbeitspartei. Mit ihrer Offenheit für die Shoah ist Isfahan Bahalul allerdings nicht gerade repräsentativ. Der emeritierte Soziologieprofessor Sami Smucha erforschte 35 Jahre lang die arabisch-israelische Gesellschaft.
Die Haltung der arabischen Israelis zur Shoah hängt sehr von ihrer persönlichen Selbstdefinition ab. Die rund 20%, die sich als Palästinenser bezeichnen, sind eher kritisch. Moderater sind diejenigen, die sich Palästinenser und Israelis nennen, und knapp die Hälfte der arabischen Israelis ausmachen. Das letzte Drittel der israelischen Araber definiert sich gar nicht als Palästinenser. Sie sind hier am moderatesten.
Die schärfsten Kritiker einer arabischen Öffnung für das Thema der Shoah sind die radikalen Islamisten, die 2015 für illegal erklärt wurden, weil sie Israel durch ein Kalifat ersetzen wollen. In seiner jüngsten Studie 2019 fand Sami Smucha heraus, dass 29% der arabischen Israelis ganz oder teilweise die Aussage ablehnen, Millionen von Juden seien in der Shoah durch Nationalsozialisten ermordet worden. Wie erklärt er so viele Holocaust-Leugner in Israel, wo doch auch arabische Schulen über die Shoah unterrichten?
Diese radikalen Araber sehen, dass Israel die Shoah nutzt, um seine eigene Existenz als jüdischer Staat zu legitimieren. Die meisten von ihnen lehnen Israel als jüdischen Staat ab, manche von ihnen auch Israels Existenz. Sie wollen daher die Shoah nicht anerkennen. Diese Menschen sind keine Holocaust-Leugner, so wie man das in Europa kennt, wo Leugner Juden tiefgründig hassen. Ich fand heraus, dass auch arabische Akademiker in Israel die Shoah leugnen. Natürlich wissen sie, dass der Holocaust Fakt ist. Sie lehnen es nur ab, die Shoah zur Legitimation des Staates Israel zu nutzen. Diese Araber sind keine Holocaust-Leugner, nur weil sie die Shoah nicht anerkennen. Man muss zwischen den beiden differenzieren. Ein weiteres Beispiel. Nur 40% der Araber in Israel meinen, dass man die Shoah auch in arabischen Schulen unterrichten soll. Warum sind die meisten dagegen? Weil man in jüdischen Schulen nichts über die palästinensische Katastrophe unterrichtet, die sogenannte Nakba. So denken sie. Sie fragen, warum unterrichtet Israel nur über seine Shoah und nicht auch über unsere Shoah?
Das arabische Wort Nakba, deutsch Katastrophe, bezeichnet die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Arabern aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina im heutigen Israel. Kann man arabische Israelis durch mehr Aufklärung über die Shoah an den Staat Israel binden?
Wenn Israel den Shoah-Unterricht nur ausbauen würde, ohne dabei über die palästinensische Katastrophe, die Nakba, zu unterrichten, wird das bei arabischen Israelis auf Ablehnung stoßen, vor allem bei Politikern, Schulleitern und Lehrern. Daher würde ich diesen Weg nicht empfehlen, denn es ist mir klar, dass Israel nicht über die Nakba unterrichten will.
Die jüdische und die palästinensische Katastrophe gehen Noah Khatib sehr nahe. Die junge Frau versteht sich als Araberin, Palästinenserin und Muslima. Sie leitet das Zentrum für humanistische Bildung im Ghetto-Museum. Somit ist die Shoah zentral für ihre Arbeit. Das war viele Jahre jedoch ganz anders.
Ab der 5. Klasse besuchte ich eine arabische Schule, wo mich die Shoah überhaupt nicht interessierte, abgesehen von den 2 Fragen im Abitur. Das ist leider bis heute in den arabischen Schulen so, wo man nur die Daten und Zahlen studiert, nicht die menschlichen Aspekte. Man ignoriert das Thema auch wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts. Ich entdeckte die Shoah erst als Lehrerin in einer bilingualen Schule, als eine Kollegin mir die Geschichte ihres Vaters, eines Shoah-Überlebenden, erzählte. Das schockierte mich, weil auf einmal die Geschichtsstunde eine unmittelbar persönliche Geschichte wurde.
Noah Khatib gehört zu den Mitbegründern der ersten jüdisch-arabischen Schule. 2004 gründete sie die einzige binationale Schule in einem arabischen Ort. Zugleich kennt sie die Folgen der Nakba für ihre Familie.
Meine Mutter wurde aus dem Dorf Al-Bassa entwurzelt, das nicht mehr existiert. Dort stehen heute die Orte Bezet, Shlomi und Achziv. Die ursprünglichen Bewohner wurden evakuiert. Das Dorf wurde zerstört. Und meine Mutter konnte ihre Sehnsucht, zurückzukehren, leider nicht erfüllen. Nicht mal für einen Besuch.
Die Mutter starb vor einem Jahr. Im zerstörten Dorf stehen noch 2 Kirchen, eine Moschee und ein Heiligenschrein. Aber trotz dieser Familiengeschichte setzt sich Noah Khatib für ein friedliches Zusammenleben in Israel ein. Sie organisiert zum Beispiel Begegnungen jüdischer und arabischer Schüler im Shoah-Museum in Galiläa.
Wenn arabische und palästinensische Kinder das Museum betreten, befürchtet man immer, dass sie das, was sie dort sehen, mit der Nakba vergleichen. Das geht aber nicht. Man kann mir nicht vorschreiben, was ich zu fühlen habe, wenn ich einem Shoah-Überlebenden gegenüber sitze. Und sogleich sehe ich vor mir meine Großmutter, die mir ihre Geschichte erzählt. Das kann man nicht trennen. Aber das heißt nicht, dass meine Geschichte die jüdische Geschichte in den Schatten stellen würde. Im Gegenteil, Schmerz verbindet Menschen und bringt sie in einen Dialog, obwohl wir ihn anfangs als bedrohlich empfinden.
Dass arabische Schüler das Haus der Ghetto-Kämpfer besuchen, verdankt man dessen Gründerin Raya Kalisman, deren Eltern 1933 aus Deutschland fliehen mussten. Erst durch den Umzug in ein Dorf in Galiläa kam sie in Berührung mit Arabern. Die Schulleiterin organisierte jahrelang Begegnungen mit arabischen Schulen.
Nur über die Shoah sprachen wir niemals, denn wir wollten den Dialog durch ein solches sensibles Thema nicht gefährden. Sie sollten sozusagen unsere Shoah nicht berühren.
1994 lebte Raya Kalisman für ein Jahr in Washington. Dort besuchte sie das neue Holocaust Memorial Museum und wirkte mit an einem neuen Bildungsprojekt. Was sie damals erstaunte, war zum einen, dass die Projektleiterin schwarz war und zum anderen, dass die Jugendlichen, die am Shoah-Projekt teilnahmen, afroamerikanische, Latino- und asiatische Jugendliche, neue Erkenntnisse über den Rassismus und die Gewalt gewinnen konnten, die sie im Alltag erlebten.
Ich verstand durch diese wunderbaren Begegnungen mit den Jugendlichen, dass die Shoah, wie wir das Thema in Washington behandelten, auch meine arabischen Nachbarn interessieren könnte, mit denen ich es bisher nicht gewagt hatte, darüber zu sprechen.
Zurück in Israel gründete Raya Kalisman in Galiläa das Zentrum für humanistische Bildung, das sie 18 Jahre leitete.
Ich bin sehr stolz, dass auch während der Intifada und des Ersten und Zweiten Libanonkriegs, der Militäroperationen in Gaza und der schweren Terroranschlägen kein Seminar abgesagt werden musste. Das verdanken wir dem Vertrauen, das sowohl die jüdischen wie auch die arabischen Schulen in unserer Arbeit hatten.
Ein anderes außerordentliches Projekt der Annäherung und Verständigung initiierte der griechisch-katholische Priester Emil Schufani, der in Frankreich studiert und dort viel über die Shoah gelernt hatte. Er organisierte den ersten Besuch einer jüdisch-arabischen Delegation im Vernichtungslager Auschwitz.
Die Idee wurde während der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Oktober 2000 geboren. Lehrer aus unserer Schule Al-Mutran in Nazareth nahmen zusammen mit Kollegen einer jüdischen Schule aus Jerusalem an einem Seminar teil. Wir hatten bereits seit 15 Jahren kooperiert und die Lehrer waren auch befreundet. Wir sprachen über die jüngsten Gewaltausbrüche, als ein Lehrer, der sich immer für Demokratie und Menschenrechte einsetzte, sehr emotional wurde. Er erklärte uns, dass er in erster Linie jüdisch sei. Da begriff ich zum ersten Mal, dass die Erinnerung eines Menschen aus der Geschichte schöpft und dass wir unsere jüdischen Gesprächspartner kennenlernen müssen, bevor wir mit ihnen über Lösungen des Konfliktes diskutieren.
Emil Schufani konnte 5 anerkannte arabische Persönlichkeiten für seine Initiative gewinnen. Einer von ihnen war der Journalist und politische Aktivist Nasir Machali. Als junger Mann in Nazareth wurde er von der unter Arabern dominierenden kommunistischen Partei geprägt. Diese predigte jüdisch-arabische Solidarität und organisierte 1976 die ersten Demonstrationen gegen die Verstaatlichung arabischer Grundstücke zugunsten einer neuen jüdischen Stadt. Nasir Machali?
Das Thema Shoah interessierte mich leider nicht, weil es als Teil der jüdischen und nicht der europäischen Geschichte unterrichtet wurde. Zugleich ignorierte man meine Geschichte als Araber und Palästinenser. Das erzeugte bei mir Widerstand gegen das Thema. Aber wir Araber müssen über die Shoah lernen, denn sie begleitet auch unsere Geschichte. Die Nazis besetzten zum Beispiel viele Länder. Daher muss man sich gegen die Besatzung stellen. Der Nationalsozialismus trat die Menschenrechte und die Menschenwürde mit Füßen. Man muss sich auch heute dagegen aussprechen. Ich tat es als Mitglied der Kommunistischen Partei, die jedes Jahr am 9. Mai den Sieg der Roten Armee feierte. Aber die Judenvernichtung spielte für uns damals keine Rolle. Wir dachten nur an uns. Als Semiten standen wir schließlich auch auf der Vernichtungsliste der Nazis.
Die gemeinsame Reise nach Auschwitz entsprach dem Wunsch der jüdischen Gesprächspartner bei gemeinsamen Seminaren, bei denen die Teilnehmer die zweite Intifada besprachen, berichtet Nasir Machali.
Während dieser Begegnungen in Yad Vashem stellten wir fest, wie wichtig gerade Auschwitz für Juden ist. Unsere jüdischen Partner luden Experten von Yad Vashem und dessen Leiter Avnir Shalev ein, die von unserer Reiseidee sehr berührt waren. Denn vor uns hatten nur einige arabisch-israelische Politiker die Vernichtungslager besucht.
Die arabischen Initiatoren wollten in Auschwitz den Juden zuhören und keinesfalls über das Leiden der Palästinenser reden, das in keiner Relation zur Judenvernichtung steht, wie Schufani betonte. Während allerdings die Vorbereitungen für die Reise unter dem Motto »Von Erinnerung zum Frieden« auf Hochtouren liefen, eskalierte die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Als Reaktion auf palästinensische Terroranschläge jagte die israelische Armee die Militanten im Westjordanland, vor allem im Flüchtlingslager von Jenin. Die Organisatoren der Reise mussten sich anhören, dass sie lieber nach Jenin fahren sollten statt nach Auschwitz und dass die Reise davon ablenken könnte, dass der Hauptgrund für die Eskalation der Gewalt die israelische Besatzung sei. Nasir Machali und seine Mitstreiter mussten ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und der arabischen Nation unter Beweis stellen.
Daher trafen wir zum Beispiel Yasser Arafat, seinen Stellvertreter Mahmoud Abbas, den palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish, den damaligen Berater des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak, den Vorsitzenden der Arabischen Liga Amr Moussa und Intellektuelle aus Ägypten, Syrien, Irak, Libanon und Jordanien. Wir erklärten, dass unsere Reise zum jüdischen Volk eine patriotische arabische Initiative zur Verbesserung der israelisch-arabischen Beziehungen ist. Sie unterstützen uns alle, außer einem.
Im Mai 2003 reisten 125 arabische und 125 jüdische Israelis nach Auschwitz. Unter ihnen auch 7 Überlebende der Shoah. Finanziert wurde die viertägige Reise durch die Teilnehmer selbst sowie die Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Vernichtungslager nahmen die Juden in der Gruppe Rücksicht auf die Araber. Sie hissten keine Israel-Fahnen und sangen nicht die israelische Nationalhymne Hatikva, deren Text Nichtjuden praktisch ausschließt. Stattdessen sangen sie das Lied Eli Eli, mein Gott, nach den Worten der ermordeten jüdischen Widerstandskämpferin Chana Senesch, die das jüdische Volk nicht erwähnt. Auch Avi Gieser, Rabbiner der Westbank-Siedlung Ofra, nahm Rücksicht auf die arabischen Teilnehmer. In einem kleinen Birkenwäldchen unweit des Krematoriums Nummer 5 in Auschwitz-Birkenau sprach er mit gebrochener Stimme das jüdische Totengebet Kaddisch. Er war umgeben von jüdischen, christlichen und muslimischen Israelis, die auf einen kleinen Teich blickten, in dem vor 60 Jahren die Asche vergaster Juden verstreut wurde. Möge sein großer Name, trug Rabbi Gieser vor, als seine tiefe Stimme stockte. Nach einem langen Moment überwand er seine Tränen, bevor er das Gebet fortsetzte. Gesegnet sei er für alle Ewigkeiten. Im letzten Absatz erweiterte der Rabbi die traditionelle Bitte, Gott möge dem Volk Israel den Frieden schenken, zu einer Bitte um Frieden für alle Menschen. Mit Amen antworteten die Beter. Solche menschlichen Gesten haben allerdings bisher nur wenig dazu beigetragen, dass auch Israel die Katastrophe seiner arabischen Bewohner, die Nakba, stärker wahrnimmt. Im Gegenteil. Seit 2011 droht das sogenannte Nakba-Gesetz staatlich geförderten Institutionen mit Sanktionen, wenn sie Israels Unabhängigkeitstag als einen Tag der Trauer begehen. Nasir Machalis Familie wurde 1948 auseinandergerissen. Erst nach dem Friedensvertrag mit Jordanien konnte er seine Großmutter dort in einem Flüchtlingslager besuchen. Sie begrüßte ihn mit Shalom, weil sie meinte, er würde kein Arabisch sprechen. Gleichwohl lehnt Machali eine gegenseitige Aufrechnung des Leides strikt ab.
Es ist eine arabische Tugend, an der Seite der Juden als Opfer der Shoah zu stehen. Der arabische Begriff Marua bedeutet, an der Seite des Opfers zu stehen, auch wenn es sich im Krieg mit meinem Volk befindet. Dafür brauche ich keine Gegenleistung. Denn diesen wichtigen Wert zu praktizieren, stärkt mein Arabischsein. Es ist ein Wert für sich. Außerdem wollen wir unseren Kindern diesen 100-jährigen Konflikt nicht vererben.
Zeigen die jüdischen Teilnehmer der Reise nach Auschwitz mehr Verständnis für arabische Israelis wie ihn? Zum Beispiel Avi Gieser, Rabbiner der Siedlung Ofra?
Ich glaube, dass er sich den jüdisch-arabischen Beziehungen verbundener fühlt. Er hat zwar seine Position über die Zukunft Israels nicht geändert, aber er hört uns zu. Wir beide nahmen übrigens 2017 gemeinsam an einer Gedenkveranstaltung für den ermordeten Premierminister Yitzhak Rabin in Tel Aviv teil und sprachen von der Bühne aus zu den 20.000 Teilnehmern. Das war nicht selbstverständlich, dass er sowie Aktivisten der nationalreligiösen Jugendbewegung mitmachten. Heute hat sich der jüdisch-arabische Dialog sehr verbreitet. Ich kann nicht sagen, dass dies eine Folge unserer Reise war, aber sie hat einen Samen gesät, der heute Früchte trägt. Immer mehr arabische Israelis identifizieren sich mit der Shoah.
Amen.